Danke, Waltraud. Daran kann ich direkt anknüpfen. Das Wort, das du zitiert hast vorhin oder von dem du gesprochen hast, Matthäus 5, Vers 14 bis 16, heißt: Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Licht, das weit leuchtet, obwohl es nur eine kleine Quelle ist. Als Nordlicht, das ich als Norddeutscher ja bekanntlich bin, fällt mir dazu ganz schnell ein Leuchtturm ein. Ein Leuchtturm hat die Aufgabe, durch das Lichtsignal in der Nacht den Seeleuten und ihren Schiffen den Weg zu leuchten. Die Leuchtsignale, die es aussendet, ermöglichen es, dass das Schiff sicher navigiert wird und alle gefährlichen Stellen umschiffen kann, um sein Ziel zu erreichen. Die Seeleute sind auf solche Zeichen angewiesen, denn sie können in bedrohliche Situationen geraten und brauchen Hilfe und brauchen Rettung. Ihr seid das Licht der Welt, spricht Jesus seinen Jüngern zu. Er will damit sagen: Gebt Führung für die verlorene Welt. Seid aktiv, um eure Umwelt den Weg zu weisen. Ihr kennt etwas, was die meisten eben nicht kennen, nämlich den Weg zum inneren Frieden und zur Versöhnung mit Gott. Und dieser Weg ist das Wichtigste, was die Menschen um euch herum brauchen. Wer außer euch könnte diesen Weg weisen? Ihr seid das Licht der Welt. Den ersten Abschnitt meiner Predigt möchte ich unter das Stichwort stellen: geliebte, böse Welt. Eine Sicht, die Christen vor allem früher, aber heute auch noch manchmal vertreten haben, ist: die Welt ist einfach nur böse. Dabei berufen sie sich auf Bibelstellen wie zum Beispiel: Habt nicht lieb die Welt. Oder aber: Wer der Welt Freund sein will, wird der Feind Gottes heißen. Jakobus nennt oder Jesus selbst nennt den Teufel den Fürsten dieser Welt. Wenn man die Welt aber nur so sieht, was sind die Folgen daraus? Dann werden wir die Welt verteufeln. Dann werden wir uns von der Welt abwenden und abkehren und die Gemeinde als Insel der Seligen betrachten. Und dann werden wir es sogar ablehnen, sich als Christ in die Gesellschaft einzubringen, gar Veränderungen zum Wohl der Bürger sich einzusetzen. Was sagt Jesus dazu? Ihr seid das Licht der Welt. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel. Nur diese Scheffel ist ein Hohlmaß, das damals als Schöpfmaß für das Korn gebraucht wurde. Mit dieser einseitigen Haltung der Welt gegenüber wird die Gemeinde zu einem Scheffel und der das Licht verbirgt. Dann freuen wir uns des Lichts der Liebe und der Wärme Gottes und genießen das alles für uns. Hauptsache uns geht's gut. Hauptsache wir haben es schön warm in der Gemeinschaft. Aber diese böse, dunkle Welt überlassen wir da sich selbst. Wenn das so sein sollte, dann kann ich nur sagen: Weg mit dem Scheffel. Denn ein Licht unter dem Scheffel ist nicht ein Bild für die Gemeinde. Das Licht freigeben, es leuchten lassen vor den Menschen, in dieser Welt unseren Platz vor Gott finden und diesen Platz auch wirklich einnehmen. Das erinnert mich an ein bekanntes altes Lied, das beginnt mit den Worten: Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Dann heißt es irgendwann: Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Das ist eine wichtige Erfahrung, zu merken: In der Welt finde ich nicht den Halt, nicht das Licht, nicht den Sinn des Lebens. Aber Jesus schenkt mir das. Darum habe ich bei Jesus gefunden, was diese Welt mir nicht geben kann. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Aber kann das unser letztes Wort sein? Kann das unser letztes Wort sein, der Welt den Rücken zuzukehren und nur noch darauf zu warten, dass Jesus hoffentlich bald wiederkommt? Ich denke manchmal, es müsste in diesem Lied eine Strophe hinzugefügt werden. Die lautet: Das Kreuz steht hinter mir, die Welt liegt vor mir. Ja? Das Kreuz steht, jawohl, es ist unaufänderlich, unabänderlich Zeichen des Sieges Gottes über diese Welt. Das Kreuz steht hinter mir. Aber die Welt liegt vor mir, mit Jesus im Rücken, indem wir uns von Jesus, dem Auferstandenen, dem gekreuzigten, erhöhten Herrn, den Rücken stärken lassen, uns damit der Welt zuwenden und in der Welt unseren Lebensraum und unser Aufgabenfeld zu erkennen. In dieses Aufgabenfeld, in das Jesus schon damals seine Jünger gesandt hat. Dazu gehört unser Arbeitsplatz, dazu gehört unsere Familie, dazu gehört unser Freundeskreis, dazu gehört auch die Gesellschaft, in der wir leben, unsere Stadt, dazu gehört unsere Freizeit und dazu gehört auch, dass wenn wir uns engagieren, vielleicht sogar politisch oder sozial, uns engagieren dafür, was Gott uns aufs Herz legt. Das Kreuz steht hinter mir als Macht und die Welt liegt vor mir als Aufgabenfeld, in die ich mit der Kraft des Herrn seiner Sendung gemäß folgen kann. Es muss schon aber auch klar sein, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Also jeder, den Jesus als Jünger beruft, muss die Welt einmal gründlich verlassen haben, muss einen klaren Schnitt vollzogen haben und sagen, ich will zu Jesus gehören. Denn Jesus sagt, wer nicht allem absagt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Eine klare Entscheidung, eine Neugeburt durch den Heiligen Geist, ein Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist als Kraft zu kompromissloser Nachfolge. Wenn das klar ist, dann kann das Nächste folgen. Das Kreuz steht hinter mir und die Welt liegt vor mir. Denn der Herr fragt uns, wen soll ich senden? Wer will mein Bote, wer will mein Zeuge sein? Und so schließt sich der Kreis. Wer sagt, ich bin entschieden zu folgen Jesus, der muss ihm auch wirklich dahin folgen, wohin er geht. Und Jesu Weg ist in die Welt. Es heißt einmal, wie er in der Welt ist, sind auch wir in dieser Welt. Man kann nur Jesus folgen, wenn er ihm auch in die Welt folgt. Sonst bleibt alles fromme Selbstbespiegelung und Selbstbetrug. Jesus nachfolgen in der Welt. Es gab einmal eine Begebenheit, die sich öfter bei Jesus wiederholt hat, die uns Matthäus Evangelium Kapitel 8 geschildert wird, das wäre der zweite Teil. Da heißt es, als er Jesus vom Berg herabstieg, folgte ihm eine große Menschenmenge nach und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus reckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sofort, also bald, wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus spricht zu ihm, siehe zu, dass du es niemand sagst, sondern gehe hin, zeig dich dem Priester und bringe das Opfer, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Ich bin ganz sicher, dass die meisten von uns der Atem gestockt wäre, wenn wir Jesus damals gesehen hätten. Wie ein Aussätziger da ist, der ruft unrein, unrein, damit niemand ihm nahe kommt. Da kommt Jesus mit seinen Jüngern, durchbricht erst einmal die Distanz, überhaupt ihm näher zu kommen. Und dann fasst du ihn doch noch an. Da fasst du ihn doch auch an. In den Augen der Gesetzesfrommen hat sich Jesus dadurch verunreinigt. Und er müsste nicht Angst haben, sich anzustecken von dem Aussätzigen. Jesus hatte keine Berührungsangst vor dem Aussätzigen. Warum haben Christen dann Berührungsängste mit der Welt? Immer zuerst Gefahren sehen, immer erst warnen, abgrenzen? Schaut mal auf Jesus. Er berührt den Sünder, aber er steckt sich dabei nicht an. Im Gegenteil, die Reinheit Jesu, sein Heilsein überträgt sich auf den Aussätzigen und reinigt ihn. Allerdings möchte ich an der Stelle nicht verschweigen, dass es da schon gegeben hat, dass so manch ein Christ in Sünde gefallen ist, weil er Sünde retten wollte. Wo er auf hoher See Menschen aus Seenot retten wollte, selbst untergegangen ist. Selbst in das hineingeraten ist, von dem er Menschen zurückholen wollte, in Drogen zum Beispiel. Aber das war nur darum möglich, weil er leichtsinnig, weil sie leichtsinnig waren, weil sie die Gefahren übersehen haben, sich selbst überschätzt haben, nicht wachsam genug gewesen sind gegenüber dem Fürsten der Welt. Das heißt für uns, wenn wir zu den Menschen gehen, dann mit Jesus, dann in ihm, in der Verbindung mit ihm, dann unter seinem Schutz, bewusst unter der Deckung seines Blutes, seiner Erlösung, dann werden wir auch bewahrt, wenn wir so zu den Menschen gehen, wenn wir unseren Platz in der Welt einnehmen. Und dann kann seine Kraft durch uns zu anderen wirksam werden, dass nicht wir uns anstecken, sondern dass andere heil werden und verändert werden. So wie es Jesus getan hat. Das heißt auch ihm nachfolgen. Nun, weil auch Jesus um die Gefährdungen weiß, darum betet er für seine Jünger, damals und auch für uns, im berühmten hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 15 bis 18, da bittet er: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Argen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. In dem hohenpriesterlichen Gebet geht es Jesus vor allem darum, seine Jünger fit zu machen für ihren Dienst in der Welt. Das ist sein Anliegen. Darum geht es ihm. Sie sind nicht von der Welt, sagt er, wie auch ich nicht von der Welt bin. Nicht von der Welt sein heißt nicht von der Art dieser Welt sein, in ihrem gottlosen Wesen. Gottlos, selbstsüchtig, rücksichtslos und habgierig. Sondern wesensmäßig von der Welt geschieden sein, weil Jesus in uns lebt, weil er unser Herr geworden ist. Darum geht es. Dass wir neues Leben in Jesus haben, von der Art Jesu. Dass unser Leben eben davon geprägt ist, Gottes Liebe hingegeben zu sein. Von seiner Liebe geprägt zu seinem Umgang mit anderen. Frei von der Sucht nach Macht, Ehre und Reichtum. Deswegen sagte er: Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Argen. Das ist das Entscheidende. Jesus will uns bewahren in dieser Welt, weil wir nicht von dieser Welt sind. Zugleich aber sendet er uns in die Welt. Wie ich, wie mich der Vater gesandt hat, sende auch ich euch in die Welt. Gesandt sein von Jesus selbst, das ist unser Auftrag. Und Jesus hat alles getan, dass wir dabei bewahrt und zum Segen werden können. Darum noch ein dritter Hinweis: Gott in der Welt, in unserer Stadt entdecken. Spuren Gottes und seines Wirkens in der Welt suchen, um dort mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen. Auch in Forchheim und Umgebung. Wir sind es gewohnt, das Wirken Gottes, seine Spuren in seinem Wort zu finden, in der Schöpfung, in der Gemeinde, in Jesus. Aber ist er nicht auch in der Welt zu finden, bei den Menschen? Irgendwie, finde ich, suchen wir da noch nicht richtig. Wo erfahren Menschen Gott in ihrem persönlichen Leben und sozialen Miteinander? In Forchheim und in Orten unserer Umgebung. Im persönlichen Leben fangen wir mal damit an. Wenn sich das Gewissen eines Menschen rührt, wirkt darin Gott. Wenn letzte Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach Leben und Tod auftauchen, bewegt Gott die Menschen zu diesen Fragen. Wo Menschen nach Spiritualität suchen, etwas, was über das materielle, zeitliche hinausreicht, dann ist es Gott, der in ihnen wirkt. Wo sie tiefe Sehnsucht haben nach der großen Liebe und dem wahren Leben, da ist Gott. Können wir glauben, dass Gott hinter dem steht, was die Menschen bewegt? Dass er längst schon bei den Menschen angefangen hat zu wirken? Dass wir deshalb interessiert daran sein dürfen, ihm zuzuhören? Und ihn den zu bezeugen, der ihn begegnen will in Jesus Christus, damit alles zu seinem Ziel kommt in ihrem Leben? Möchtest du andere Menschen auf die Spur bringen, dass sie die Antwort finden, die Gott für sie bereithält? dann fang an zu entdecken, was Gott heute schon bei den Menschen in deiner Umgebung tut. Oder in der Gemeinschaft. Wo schreien menschliche Nöte nach Hilfe? Bei sozial Schwachen, in sozial unterentwickelten Stadtteilen. Gott ist interessiert, dass es den Menschen gut geht. Wo verfestigen sich Strukturen, die Menschen ihre Würde berauben, die Gott ihnen zugedacht hat? Wo nehmen wir teil am kulturellen Leben in unserer Stadt, Kunst und Musik? Wo Menschen Schönheit und Harmonie suchen und Antworten auf ihre Suche, die Fragen nach dem tieferen Sinn? Sind wir an den Treffpunkten der Menschen zu treffen, wo sie sich treffen? Am besten der Gastwirtschaft anfängt? Können wir glauben, dass Gott bei dem allen gegenwärtig ist? Weil er der Schöpfer und Erhalter der Welt ist? Weil er den Menschen ein gesegnetes Leben gönnt und für sie bereithält? Interessiert es uns, die Lebensgeschichten von Menschen kennenzulernen, gerade auch in ihren Nöten, in ihren Defiziten, in ihren Beziehungen, bis hinein ins Scheitern? Um Anknüpfungspunkte zu erkennen, die gute Nachricht von Jesus einzuflechten, sie ihnen zu versuchen nahe zu bringen? Aber wenn wir uns nicht für die Menschen interessieren, dann nützt unser Reden nichts. Ihr seid das Licht der Welt. Und diese Welt sind die Menschen, die uns umgeben. Es ist Gottes Welt, die er geschaffen hat und die er erhält. Und die er liebt, um zu retten. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Ihr seid das Licht Forchheims, sagt Jesus uns. Dazu gehören auch Politiker. Zu Forchheim gehört die Verwaltung, das Rathaus. In Forchheim gibt es Vereine, vor allem viele, viele Familien, auch alleinstehende Einsame. Hier gibt es soziale Einrichtungen, Alten- und Pflegehilfe. Hier gibt es Parteien. Nehmen wir das ernst, dass Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Licht Forchheims, dann ist das auch alles die Welt. Wo leuchtet da unser Licht? Allen Kindern des Lichts in unserer Stadt, unseren Dörfern gilt das, was Gott einmal vor vielen tausend Jahren den Juden gesagt hat, die nach Babylon weggeführt wurden, in Jeremia 29. Das kennen wir unter der Überschrift Suche der Stadt Bestes. So spricht der Herr, der Herrscharen, der Gott Israels, zu allen Gefangenen, die ich von Jerusalem nach Babel habe entführen lassen. Baut Häuser und wohnt in ihnen, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt auch euren Frauen, euren Söhnen Frauen und eure Töchter Männer, dass sie Söhne und Töchter zeugen. Natürlich untereinander, nicht mit den Babyloniern, wohlgemerkt. Auf dass ihr euch da selbst mehret und eure Zahl nicht abnimmt. Suche den Frieden der Stadt, denn ich habe in die deine euch habe ich gefangen führen lassen. Denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Das bedeutet wieder ein Doppeltes. Diese Israeliten sollten fest verwurzelt sein im Wort Gottes. In ihren eigenen Wurzeln, in der Geschichte Gottes mit ihnen, hatten sie ihre ewige Heimat. Und sich dadurch zu unterscheiden von den anderen, durch einen Lebensstil nach Gottes Willen. Aber zugleich nicht immer an Rückkehr denken. Es geht ja bald wieder nach Hause. Nein. Sondern sich einlassen in die neue Situation, einlassen in das Leben der Menschen vor Ort, das Leben mit den Menschen teilen, Teil der Gesellschaft zu werden. Das ist auch unser Auftrag, Teil dieser Gesellschaft zu sein und zu werden. Wie sonst sollen wir Licht der Welt sein? Ohne zu verleugnen, zu wem wir gehören, sondern durch unser Leben zu bezeugen, was unser Leben ausmacht und was Gott für sie vorbereitet hat. Ich glaube, der Herr muss uns zu einer Buße führen, zu einem Umkehren, Umdenken im Blick auf die Welt. Damit wir ernst nehmen, wenn er sagt, ihr seid das Licht der Welt. dass wir innerlich erkennen, das erste größte Interesse Gottes gilt immer noch der Welt. Denn der Welt hat er seine größte Liebe erwiesen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist bis heute so geblieben. Aber durch uns, die durch seine Liebe seine Kinder geworden sind, die er zu seiner Gemeinde berufen hat, durch uns möchte er Forchheim lieben, möchte die Orte, den Orten, in denen wir leben, seine Liebe offenbar machen. Denn damit Menschen gerettet und verändert werden durch die Kraft des Evangeliums und das Forchheim vom Licht der Wahrheit und Liebe Gottes durchdrungen und verwandelt wird. Es ist wirklich an uns, das Wort Jesu ernst zu nehmen. Ihr seid das Licht der Welt. Und die Welt ist nicht irgendwo. Die Welt ist hier, da wo wir leben, wo wir wohnen. Keine Angst, Gott wird es nicht überfordern. Er kennt unsere Grenzen und Möglichkeiten. Aber den, der sich darauf einlässt, zu fragen, was bedeutet das für mein Leben, Licht der Welt zu sein, da wo ich lebe, in all den ganz alltäglichen Beziehungen und Verhältnissen. Damit fängt es an, Gott gehorsam zu werden, seinem Auftrag gehorsam zu werden. Wir werden heute ja die Möglichkeit zur Segnung haben. Ich vermute, werden manche von euch Anliegen schon mitgebracht haben, für die sie Gottes Segen, Zuspruch und Wegweisung brauchen. Aber vielleicht ist dies auch eine Möglichkeit, einen Segen zu empfangen für die Aufgabe, die wir in unserer Umgebung haben. Dass jeder also seinen Platz in der Welt, in der Gesellschaft, in seiner Umgebung wirklich einnimmt. An dem Ort, zu dem Jesus ihn gesandt hat, wo er gerade lebt, mit all den Menschen, die dort wohnen und was ihm umgibt, von dem, was ich versucht habe, anzudeuten. Dass Gott uns segnen will, damit wir an diesen Orten seinen Segen sein können. Dass wir die Schutzmacht seines Segens für uns in Anspruch nehmen, um bevollmächtigt zu sein, seine Boten zu sein in dieser Welt. In der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, wo wir leben, was immer unser Umfeld ist. Wir spüren, das können wir nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen den Herrn dazu. Und darum sind wir heute hier, diese Kraft zu erbitten und seinen Segen in Anspruch zu nehmen. Und darum lasst euch laden und einladen und locken, euch für das segnen zu lassen, was Gott jedem von euch aufs Herz legt, für seine persönliche Berufung, für sein persönliches Leben und für das, was Gott unserer Gemeinde an Berufung gibt. Amen.